So, möchte euch willkommen heißen und gleich einsteigen in diesen Abend. Wir sind heute in Apostelgeschichte 11 und auch noch einen kleinen Teil von Kapitel 13. Und vor allem möchten wir einen Blick auf Antiochia werfen. Antiochia und die ersten Christen. Wir finden den Text vor allem in Kapitel 11, die Verse 19 bis 29. Und ich möchte zuerst einfach mal ein paar Verse lesen aus Kapitel 11, ab Vers 19. Inzwischen waren die Gläubigen, die wegen der Verfolgung nach dem Tod des Stephanus aus Jerusalem geflohen waren, bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia in Syrien gelangt. Jedoch verkündigten sie die gute Botschaft nur den Juden. Aber einige der Gläubigen, die aus Zypern und Kyrene nach Antiochia gekommen waren, fingen an, auch den Nichtjuden die Botschaft von Jesus, dem Herrn, zu erzählen. Die Kraft des Herrn war mit ihnen, und viele Nichtjuden glaubten und bekehrten sich zum Herrn. Als die Gemeinde in Jerusalem erfuhr, was geschehen war, schickten sie Barnabas nach Antiochia. Dort freute er sich sehr über die vielen sichtbaren Beweise von Gottes Handeln. Barnabas ermutigte die Gläubigen, dem Herrn treu zu bleiben. Er war ein guter Mann, tief erfüllt vom Heiligen Geist und im Glauben verwurzelt. Viele Menschen wurden in dieser Zeit gläubig. Dann reiste Barnabas nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Und dort blieben sie ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten eine große Anzahl von Menschen. In Antiochia nannte man die Gläubigen zum ersten Mal Christen. Mal bis hierher. Antiochia. Antiochia entwickelt sich also neben Jerusalem. Da war bisher der Fokus der Apostelgeschichte. Und jetzt wandert er eben nach Antiochia, das sich zu einem weiteren Zentrum dieser Christen herausbildet. Vor allem zu einem Ort, von dem aus dann die Heidenmission ausgehen wird. Und hier werden die Jünger, das, was wir auch sein sollen, zum ersten Mal Christen genannt. Was waren das für Menschen und in welchem Umfeld lebten sie, dass dieser Ort so zum Ausgangspunkt der Weltmission werden konnte? Was war da so besonders? Und Antiochia, wo liegt das eigentlich? Und ich möchte zuerst einmal einen Blick auf das Straßen- und Verkehrsnetz des Römischen Reiches werfen. Und dann sehen wir schon, dass irgendwie so eine Art wie Autobahnen quer durch das Römische Reich gingen. Das werden wir dann das nächste Mal noch ein bisschen genauer beleuchten. Und Antiochia, das liegt an einem wichtigen Verkehrsnetz. Und zwar führt eine alte Straße von Antiochia nach Palmyra, das wir auch heute noch kennen, in Syrien. Das ist leider immer sehr in den Schlagzeilen und führt dann weiter nach Persien. Also die Straße von Osten kommt über Palmyra nach Antiochia, aber die Straße auch vom Norden runter und vom Westen. Das kreuzt sich alles in Antiochia. Da musste man vorbei, wenn man irgendwie in den Osten reisen wollte oder von Norden in den Süden. Und dann konnte man entweder die Via Maris nehmen, über Antiochia, dann runter einfach am Meer entlang, das Caesarea und dann nach Alexandria oder die Via Traiana, man bog in Antiochia ein bisschen ab Richtung Palmyra und reiste dann eigentlich quer runter, ein bisschen an Jerusalem vorbei, über Gerasa, Petra und das war dann das Nabatäerreich, da liefen die Verkehrswege also auch zusammen. Also Antiochia ist an einem extrem wichtigen Verkehrsknotenpunkt und Antiochia am Orontes, also in Syrien. Es war die größte und bedeutendste unter den gleichnamigen Städten. Es gibt einige Antiochias in der Bibel, da muss man immer ein bisschen genauer schauen, was ist jetzt eigentlich gemeint, aber das hier ist das Antiochia am Orontes oder in Syrien. Antiochia war die drittgrößte Stadt des Römischen Reiches neben Rom und Alexandria. Rom, das war so die Megacity, Alexandria auch, und dann kam schon Antiochia, weil Antiochia war auch zeitweise Kaisersitz und deswegen wurde Antiochia auch Rom des Ostens genannt. Und noch im Mittelalter schrieb ein Chronist über die Stadt, die ihre Blütezeit im Mittelalter schon längst hinter sich hatte. Die Blütezeit war in der Antike, also da jetzt auch in der Zeit, wo wir im Neuen Testament uns befinden. Aber im Mittelalter schrieb er, die Schönheit der Stadt Antiochia ist unvergleichlich. In der Erhabenheit ihrer Gebäude keiner zweiten gleich. Sie ist anmutig gelegen in einem unvergleichlichen Klima, inmitten fruchtbarer Weingärten und reicher Felder. Das klingt eigentlich sehr, sehr idyllisch, sehr gut. Und es ist vorher, also Antiochia lag oder liegt an einem wunderschönen, klimatisch traumhaften Gebiet. Aber es ist auch nochmal was anders in dieser Stadt. Dadurch, dass es so ein Knotenpunkt ist, ein Verkehrsknotenpunkt, gab es eine extrem bunt gemischte Bevölkerung aus allen Teilen des Römischen Reiches. Also diese Stadt war absolut Multikulti und hatte auch den Ruf, dass sie sehr schlagkräftige Bewohner beherbergen würden, die für ihre Schlägereien und die Unmoral bekannt waren. Manche vergleichen die Stadt so ein bisschen mit New York um 1900 rum, mit ihren Gangs, oder wenn man einen biblischen Vergleich hernehmen will, sie kam Korinth sehr, sehr nahe. Und man sagt, man hat das rausgefunden aus den Geschichtsbüchern, und so schreibt der Rodney Stark, dass man bis zu 18 durch Mauern abgetrennte Viertel gefunden hat. Das soll es dort gegeben haben, um die ethnischen Auseinandersetzungen etwas einzudämmen. Also da gab es eben das Araberviertel, dann gab es das jüdische Viertel, dann gab es das Viertel der Griechen, der Zypern und der Kyrener und was weiß ich, wie sie alle heißen. Alleine wenn man die neutestamentlichen Texte da in der Apostelgeschichte ein bisschen beleuchtet, merkt man schon, wie extrem Multikulti diese Stadt auch ist. Und dadurch, dass ein ständiger Strom von neuen Leuten in diese Stadt ankam, logisch haben die dann natürlich die ihresgleichen gesucht. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie wenn man heute zum Beispiel durch London fährt und mit einem Bus einfach quer durch die Stadt fährt, dann merkt man fast in jeder Straße oder so nach ein paar Straßenzügen ändert sich das Bild wieder. Dann findest du Leute aus Indien oder dann findest du die Afrikaner und. Also, und diese Leute haben sich natürlich zusammengetan und sind dann auch durch die Gassen gezogen. Es gab sehr, sehr viele Auseinandersetzungen, die vor allem ethnische Hintergründe hatten. Zur Zeit des Neuen Testamentes hat die Stadt in etwa 150.000 Einwohner. Eine der wichtigsten jüdischen Gemeinden, und diese Stadt hat überaus viele Tempel und öffentliche Bauwerke. Und das macht es jetzt natürlich, dass wenn man sich die Stadtfläche anschaut, dann ist die nicht wirklich so riesig. Und viele, viele Flächen sind jetzt weg durch das Theater oder die Pferderennbahn oder durch öffentliche Tempel. Und dann gingen zwei oder drei Prachtstraßen, so sogenannte, wie der Card oder die Haupteinkaufsstraße, gingen durch diese Stadt. Und wer es sich irgendwie leisten konnte, der zog ein bisschen außerhalb. Das ist fast ein Phänomen wie heute auch. Man arbeitet in der Stadt und der sich's leisten kann, wohnt außerhalb, weil es einfach nicht so extrem überfüllt ist. Und dadurch, dass so viele Menschen dort waren, so viel öffentliche Gebäude waren, dann kann man sich den Rest so ungefähr vorstellen wie eher so wie Slums, ja, so extrem stickige, überfüllte Viertel. Und dass das einerseits die öffentlichen Gebäude wunderschön waren, tolles Klima hatte, aber auf der anderen Seite möchte ich nochmal zitieren aus diesem Buch The Rise of Christianity von Rodney Stark, der über diese Stadt Folgendes schreibt: Jede akkurate Beschreibung von Antioch oder Antiochia während neutestamentlichen Zeiten zeigt eine Stadt voller Elend, Gefahr, Angst, Verzweiflung und Hass. Eine Stadt, in der die durchschnittliche Familie ein armseliges Leben führte, in dreckigen und überfüllten Vierteln wohnte, wo die Hälfte der Kinder bei der Geburt oder in der frühen Kindheit starben. Eine Stadt, in der die meisten Kinder mindestens einen Elternteil verloren, bevor sie erwachsen wurden. Eine Stadt, verwurzelt in Hass und Angst, die aus extremen ethnischen Unterschieden und Feindschaften genährt wurden. Das wiederum kam aus dem ständigen Strom fremder Ankömmlinge in die Stadt. Eine Stadt, die ständig am Rande von gewalttätigen Auseinandersetzungen des Mob stand und in der Verbrechen florierte, die Straßen in der Nacht gefährlich waren. Und darüber hinaus war Antiochia eine Stadt, die immer wieder durch Katastrophen zerstört wurde. So viel also mal an Beschreibung, dass man ein bisschen ein Bild kriegt, wo entsteht ein neues Zentrum, eigentlich das Zentrum der Weltmission, wenn man so will. Und klar, Menschen in so einem Umfeld suchen nach Halt, suchen nach Zugehörigkeit, die suchen Hoffnung, suchen Erlösung, und genau das haben sie gefunden in den Menschen, die sich da zu Christus halten. Die Christen konnten eine Zugehörigkeit bieten und eine soziale Gleichheit. Man gehörte dazu, egal von wo das man kam. Es spielt keine Rolle, ob man aus Arabien kam, ob man aus Afrika kam oder aus Europa oder irgendwo aus Asien. Man war willkommen. Und genau in diesem Umfeld werden nun auch die Grenzen in den Köpfen durchbrochen, sodass das Evangelium jetzt wirklich rausgeht an Menschen aus aller Welt, die nicht aus dem jüdischen Hintergrund kommen. Und über diese Grenzen im Kopf, da haben wir das letzte Mal schon ein bisschen geredet, als das Evangelium zum Hauptmann Cornelius kommt. Die Barrieren im Kopf sind selten bei den Heiden oder bei denen, die nach Gott suchen, sondern sehr oft bei den Frommen, die das Evangelium eigentlich rausbringen sollten. So wie der Petrus und seine Kollegen, die einen riesen Aufwand, Gott muss einen riesen Aufwand machen, dass er sie überhaupt irgendwie in diese, in dieses Haus von Cornelius bringen kann. Und hier in Antiochia, da ticken plötzlich Christen anders. Juden aus der Diaspora, das heißt aus dem griechischsprachigen Umfeld, wenn man von Juden oder griechisch sprechenden Juden oder Juden aus der Diaspora spricht, dann sind das immer Juden, die eben nicht im Kernland Israel aufgewachsen sind und deren Muttersprache eben nicht mehr Hebräisch ist, die vielleicht noch Hebräisch verstehen als Gottesdienstsprache, so irgendwie, aber es ist nicht ihre Muttersprache. Und diese Gruppe, die sprechen jetzt Heiden an. Und plötzlich fängt die Gemeinde an zu wachsen. Fremde wurden aufgenommen, Witwen und Waisen versorgt, Schutz und Solidarität geboten. Kein Wunder also, dass die Gemeinde so schnell wuchs. Diese Christen, die haben irgendwie anders gelebt. Sie kümmerten sich um Menschen. An ihnen sehen wir das, wie das Gebot Jesu, du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst ganz, ganz praktisch umgesetzt wird. Zeitgenössische Geschichtsschreiber berichten immer wieder davon, dass gerade in Krisen und Katastrophen, in solchen Zeiten und anderen Widrigkeiten es die Christen waren, die zur Stelle waren und sich um die Nöte und die Probleme und die Sorgen der Menschen gekümmert haben, egal wie es ihnen dabei ging. Sie machten einen Unterschied in dieser Stadt, einen enormen noch dazu. Antiochia liegt in einem Gebiet, das immer wieder auch Erdbeben gefährdet ist und so sagt man, auch weil diese Stadt so überfüllt war, es gab im Schnitt alle 11 Jahre brach irgendeine Katastrophe über diese Stadt herein. Entweder hat es gebrannt, irgendein großer Teil der Stadt ist abgefackelt oder durch ein Erdbeben wurden diese hohen Hütten, die oft 2-3-stöckig waren, sind die irgendwie eingefallen oder eine fremde Macht, eine fremde Armee ist drüber, also oder Seuchen und Epidemien waren oft der Hintergrund und man liest bis ins frühe Mittelalter hinein, dass es die Christen waren, die geblieben sind. Bei Seuchen waren es die Christen, die Menschen dann begraben haben, egal was das auch für Folgen für sie persönlich hatte. Weil sie wussten, diese Welt, tja, das ist Durchgangsort, das ist nicht das Letzte. Und deswegen muss ich auch aus dieser Welt nicht das Letzte herauskitzeln, sondern sie wissen, das Beste kommt noch. Und so können sie einen Unterschied machen in einer Stadt, einen enormen noch dazu. Das Wort Kirche kommt aus dem Griechischen und das bedeutet, also im Griechischen heißt es Ekklesia und das bedeutet eigentlich die Herausgerufenen. Da ist das Wort Ex oder Ek am Anfang und das heißt aus heraus. Und die Kirche ist das sind diejenigen, die herausgerufen worden sind. Das ist die Schar der Herausgerufenen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, herausgerufen wozu? Tja, um Gottes Reich in dieser Welt sichtbar zu machen. Denn das war schon immer Gottes Idee mit den Menschen. An ihnen sollte man sehen, wer er selber ist. Und bis er wiederkommen wird, sind die Menschen, die aus der Bevölkerung herausgerufen wurden, seine Arme, seine Beine, seine Hände, seine Ohren und Augen in dieser Welt. Und die antiochischen Jesus-Nachfolger haben das gelebt. Sie hießen die Menschen willkommen. Sie haben nicht gefragt, kommst du aus Arabien oder kommst du aus Europa oder bist du ein Afrikaner? Das war nicht das Thema. Sie haben sie willkommen geheißen. Heute wahrscheinlich brisanter denn je. Und die Zugehörigkeit war jetzt eine Zugehörigkeit, ob man zu Christus gehört und nicht zu welchem Volksstamm oder zu welcher Volksgruppe man gehört, zu welcher Ethnie, das war nicht mehr entscheidend. Tja, und für uns vor Ort, da kann man sich ja mal fragen, welchen Unterschied macht denn meine Gemeinde wirklich in dieser Welt? an diesem Ort, in dieser Ortschaft, würde man überhaupt merken, wenn es die Gemeinde nicht mehr gäbe? Wenn man nichts merken würde, tja, dann müsste man sich wohl oder übel fragen, warum es uns überhaupt gibt. Läuft da nicht etwas fundamental falsch? Tja, und dann steht da, viele Menschen wurden in dieser Zeit gläubig. Und das dringt irgendwie bis nach Jerusalem. Und in Jerusalem wird jetzt nachgedacht und dann denkt man sich, oh, was ist da los? So etwas hatten wir noch nie. Und deswegen muss man jemanden hinschicken. Und wen schicken sie? Sie schicken den Barnabas nach Antiochia. Und das lesen wir so schnell, aber es steckt viel mehr dahinter. Darum ein kleiner Exkurs zum Thema Senden. Und das hat mit dem Schaliach zu tun. Schaliach ist das hebräische Wort für Gesandter. Und wir kennen vor allem das griechische Wort. Und das griechische Wort heißt Apostel. Und es gibt im Judentum eine ganz, ganz lange Tradition, der Schaliach oder der Schalichim, das ist die Mehrzahl. Der Schaliach ist der Gesandte, auf Griechisch wie gesagt Apostel. Und Hintergrund ist die jüdische Gesetzeserklärung, den Hintergrund dazu finden wir in der jüdischen Gesetzeserklärung der Mishnah. Und die gibt es neben der schriftlichen Tora. Und da gibt es von Anfang an diese mündlichen Gesetzestraditionen, die Mishnah, die dann im 2. Jahrhundert nach Christus in Sammlungen zusammengefasst wurde. Und in der Mishnah wird an mehreren Stellen der Rechtsgrundsatz wiedergegeben, der Abgesandte, also der Apostolos oder der Schaliach eines Menschen ist wie dieser selbst, nämlich der Sendende. Und mit anderen Worten, wenn da jetzt ein Abgesandter aus Jerusalem kommt, dann hat er die volle Vollmacht der Jerusalemer Gemeinde. Im Judentum konnte ein Abgesandter, ein Schaliach, ein Verlöbnis zum Beispiel in die Wege leiten. So, das sehen wir bei Abraham, der seinen Diener losschickt, um eine Frau für seinen Sohn zu suchen. Und der regelt die ganze Sache. Der Diener, der gesandt wird, das ist der Schaliach. Und der Gedanke war so, dass der Sendende im Gesandten gegenwärtig ist. Also es spielt keine Rolle, ob der Abgesandte da ist oder der Sendende. Und damit das nicht nur eine mündliche Beauftragung war, sondern dass irgendjemand kam, wir sehen dann später mal, dass einige aus eigener Missionstätigkeit, wenn man so will, die Leute dann verwirren und dann werden offizielle Vertreter losgeschickt, die Sache untersuchen sollen. Und so kam dann später zur mündlichen Beauftragung auch die Handauflegung und das finden wir interessanterweise auch in der Apostelgeschichte. Zum Beispiel in Kapitel 14, Vers 23 wird es erwähnt. Da steht, in jeder Gemeinde beriefen sie Älteste. Das ist jetzt der Paulus und der Barnabas, die dann auf der ersten Missionsreise unterwegs sind. Also sie beriefen Älteste, sie fasteten und beteten und befahlen sie der Fürsorge des Herrn an, an den sie nun gläubig geworden waren. Und sie setzen sie ein durch Handauflegung. In Lukas 23, in Lukas 10, Vers 3 kommt das auch vor. Und da möchte ich euch das auch vorlesen, also Lukas 10, Vers 3. So, wo sind wir daheim? Hier. Lukas 10. Jesus sendet die 72 Jünger aus. Und hier geht es auch wieder. Nun geht und denkt daran, dass ich euch wie Lämmer unter die Wölfe sende oder schicke. Nehmt kein Geld mit, auch kein Gepäck, ja nicht einmal ein zweites Paar Sandalen. Wir bekommen eine klare Aufgabe, eine klare Sendung. Und sehr oft dann auch durch Handauflegung wird das autorisiert. In diesem Fall ist es ja auch spannend, wenn man das weiterdenkt, gell? Das mit der Handauflegung, das hat sich in der Kirche erhalten, bis heute. Und so sagt Jesus auch, wer euch hört, der hört mich. Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Ich sende euch, sagt Jesus, wie mich der Vater gesandt hat. Und wenn Jesus der Gesandte, der Schaliach des Vaters ist, dann ist der Vater in ihm gegenwärtig. Und wenn uns Jesus sendet, wie er gesandt wurde, dann ist der Vater und Christus in uns gegenwärtig. Denn der Sendende ist im Gesandten gegenwärtig. So wurde das gedacht. Der Abgesandte eines Menschen ist wie dieser selbst. Also eine unglaubliche Vollmacht, eine unglaubliche Würde auch, die uns da mitgegeben wird. Gell? Tja, die Jerusalemer Gemeinde sucht also jemanden, der sie schicken kann, und in Apostelgeschichte 11, ab Vers 22 oder ja, ab Vers 24 wird unser Kurzporträt von Barnabas gegeben. Und er war wohl ein ganz besonderer Mann. Er taucht immer wieder auf in der Apostelgeschichte. Und kurz vor Weihnachten haben wir ja seine Biografie ein bisschen näher beleuchtet. Hier jetzt also nur noch ein paar kurze Spotlights. Barnabas, ab Vers 24, er war ein guter Mann, erfüllt vom Heiligen Geist und verwurzelt im Glauben. Und als er sieht, was Gott tut, wird er froh und ermutigt die Gläubigen in Antiochia. Für ermutigen steht das griechische Wort Parakaleo. Und das ist dasselbe Wort, das wir gebrauchen für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Paraklet, der Ermutiger, der uns beiseite steht, der Beistand. Und der Josef, er ist so einer. Josef ist nämlich sein richtiger Name, Barnabas ist nur sein Spitzname. Der Barnabas ist ein Mutiger, ein Ermutiger, einer, der anderen Mut zuspricht, sie tröstet, ihnen beisteht, und deswegen wird er Barnabas genannt, Sohn des Trostes. Das lesen wir in Kapitel 4, Vers 36. Und dieser Barnabas ist derjenige, der mutig genug war, um dann auch den Saulus aufzunehmen in den Jüngerkreis. Es hat schon einiges an Mut gebraucht, gell, wenn man sich überlegt. Das ist ja nicht einfach nur sowas, sondern der Saulus, der war unterwegs, um die Christen ins Gefängnis zu werfen. Und das bis hin dass es um Steinigung ging, also um Mord. Und der Josef, genannt Barnabas, er horcht auf Gott und gibt Saulus die Chance, auch sich zu ändern. Er öffnet die Tür und führt den Saulus in den Jüngerkreis auf. Und gerade er wird von den Aposteln nach Antiochia gesandt. Und der Barnabas ist nicht einer, der jetzt hinkommt und sagt, das geht aber gar nicht, was hier los ist. Die sind ja alle nicht beschnitten und hin und her und pipapo. Die müssen jetzt alle ganz anders werden. Nein, er wird froh. Er freut sich über dem, was Gott tut hier. Und dann merkt er, er kann den Job ja gar nicht alleine tun. Und was macht er? Er zieht los und sucht nach Saulus, der später Paulus genannt wird. Übrigens, Paulus benutzt seinen griechischen Namen, nämlich Paulus, immer nur dann, wenn er im griechisch sprechenden Umfeld ist. Wann immer er im jüdisch sprechenden Umfeld ist, benutzt er seinen jüdischen Namen und das ist Shaul oder Saulus. Und der Barnabas, der wusste was. Der Barnabas wusste um die Berufung des Saulus. Dass der Saulus unter für die Heiden das Evangelium bringen soll. Er soll das Evangelium unter die Heiden bringen. Und deswegen denkt er sich, das ist der richtige Mann. Er geht nicht zurück nach Jerusalem. Dort hätte er ja auch hingehen können. Nein, Barnabas denkt weiter und holt sich diesen Saulus aus Tarsus, damit er ihm in Antiochia hilft. Und später sehen wir dann, dass Barnabas mit auf die Reise, auf die erste Missionsreise geschickt wird. Er zieht los mit Paulus und die nehmen auch Johannes Markus mit. Gell? Über den haben wir auch an Weihnachten ein bisschen geredet gehabt, der dann umkehrt, sobald es in Pisidien den Berg hochgeht und er will heim zu Mama. Aber nach dem Apostelkonzil ist es der Barnabas, der Johannes Markus eine zweite Chance geben will. Und er bleibt dabei und trennt sich dann von Paulus. Er nimmt diesen Streit in Kauf und geht mit Johannes nach Zypern. Aber wir sehen dann später in 2. Timotheus 4, Vers 11, Johannes ist wieder im Team. Wohl dank Barnabas, der ihm eine zweite Chance gab und so für Paulus, der dann schreibt, schick mir Johannes Markus, denn er ist mir nützlich, wieder im Team ist. Also ein ganz, ganz besonderer Mann, dieser Barnabas. Und wir sehen, wie er die Christen stärkt. Als erstes steht, er freut sich über das, was er sieht. Und vielleicht nochmal, dass das ein bisschen in unseren Köpfen ist. Geistliche Gemeinschaft mit Heiden war für Juden etwas ganz Neues. Und die Diskussionen zu Beginn des Kapitels 11 liegen uns irgendwie noch vor Augen. Aber der Barnabas kritisiert nicht, was er sieht, obwohl das in seinen Augen etwas ist, was es bisher noch nie gab. Und das zeichnet ihn aus. Er ist nicht jemand, der sagt, aber das hatten wir noch nie und eigentlich müsste man das so machen. Ich habe mal einen sehr spannenden Ausdruck gehört. Da hat jemand gesagt, die 7 letzten Worte einer sterbenden Gemeinde sind, so etwas haben wir noch nie gemacht. Tja, und wenn man immer daran festhält, dann kann man sicher sein, dass man die Sachen dann beerdigen kann, alles was geistlich ist. Barnabas ist anders. Er freut sich über das, was er sieht. Er hat ein weites Herz und einen großen Glauben. Und dann das Zweite, er ermutigt alle von ganzem Herzen, am Herrn zu bleiben. Und da kommt er mir ein bisschen vor wie der Josua am Ende seines Lebens, der alle nochmal zusammenruft zum Landtag in Sichem und das Volk einfach nochmal herausfordert. Josua 22, Vers 5. Doch achtet sorgfältig darauf, dass ihr auch weiterhin alle Gebote und das Gesetz, das Mose, der Diener des Herrn, euch gegeben hat, haltet, liebt den Herrn, euren Gott, handelt nach seinem Willen, gehorcht seinen Geboten, haltet euch an ihn und dient ihm vom ganzen Herzen und ganzer Seele. Was sagt Barnabas? Barnabas ermutigte die Gläubigen, dem Herrn treu zu bleiben, von ganzem Herzen treu zu bleiben. Also wie ein Josua damals und der dann am Ende der Josua seines Lebens einfach sagt, so, ich lege euch jetzt vor und ihr könnt wählen, bleibt beim Herrn oder wendet euch von ihm ab. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Wenn ihr aber nicht bereit seid, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Vorfahren jenseits des Euphrats dienten, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr heute lebt. Ich aber und mein Haus werden jedenfalls dem Herrn dienen. Und er verankert die Leute also im Wort Gottes. Und genauso der Barnabas, er verankert die neuen Gläubigen im Wort Gottes. Und die Folge? Der Herr gibt noch mehr Menschen dazu. Diese Christen hatten, wie wir bereits gesehen haben, einen enormen Einfluss auf die Stadt. Und sie konnten den Leuten Heimat und Zugehörigkeit bieten. Und hier wird jetzt irgendwie eine wunderbare Sache sichtbar. Wir sehen eine Ausgeglichenheit zwischen Lehre im Wort Gottes und Evangelisation, Anbetung, Zeuge sein und Bezeugen dessen, was Gott tut. Sie verkriechen sich nicht in den frommen Kreisen. Sie gehen raus und sie bezeugen einfach. Und deswegen werden sie jetzt auch Christen genannt, eben solche, die zu Christus gehören. Übrigens, das Wort Christen kommt eigentlich im Neuen Testament nur dreimal vor. Die Christen werden hauptsächlich anders angeredet. Entweder heißen sie Jünger, und das ist das Wort, das wohl am meisten vorkommt im Neuen Testament. Das Neue Testament ist ein Buch von Jüngern, für Jünger, über Jünger. Christen kommt nur dreimal vor. Und das andere Wort, mit dem Christen auch noch angesprochen werden, finden wir in den Briefen vor allem. Und das sind die Heiligen. Aber warum hier Christen? Nun, eigentlich ganz einfach, denn das sind diejenigen, die zu Christus gehören, die kleinen Christusse. Ist das Wort, das hier gebraucht wird. Und das ist eigentlich wunderschön, denn dass jeder, der sich zu Christus zählt, der hat eine neue Identität. Es kommt jetzt nicht mehr darauf an, ob er aus irgendeinem besonderen, aus einer irgendeiner besonderen Volksgruppe kommt oder nicht. Nein. Es spielt nur eine Rolle, ob er zu Christus gehört. Das ist die einzige Identität, die ihn oder uns dann ausmachen. Tja, und weil sie sich nicht verkriechen, wächst die Gemeinde. Und dieses Wachstum hat zur Folge, dass Barnabas nicht alles alleine tun kann und Hilfe braucht. Also macht er sich auf, holt Paulus aus Tarsus nach Antiochia und er fordert nicht Hilfe von Jerusalem an, nein, und das ist auch wieder eine Qualität des Barnabas, die sichtbar wird. Er weiß um die Berufung des Paulus und die besondere Sendung, dass dieser zu den Heiden gesandt werden soll. Und wir können uns sicher sein, dass die beiden öfters einmal darüber gesprochen haben. Das mit der Sendung unter die Heiden, das finden wir in Apostelgeschichte 9,15. Auch die Verse 26 bis 27 und in Kapitel 22, der Vers 21. Und das ist schon interessant, es ist eigentlich 10 Jahre her, seit Saulus ein Nachfolger Jesu geworden ist. Und derzeit, als Barnabas ihn nach Antiochia holt, da liegen 10 Jahre dazwischen. Was Paulus in Tarsus tat, wird uns im Neuen Testament nicht gesagt. Möglicherweise hat er Gemeinden in Kilizien gegründet. Es schimmert ein bisschen durch in Kapitel 15 oder in Galater 1 und möglicherweise auch in 2. Korinther 11, die Verse 23 bis 28. Aber wir wissen es nicht genau, weil nochmals, die Apostelgeschichte liefert uns Spotlights, immer dort, wo etwas Neues, Umwälzendes passiert, da berichtet der Lukas. Das nimmt er auf und will, dass wir davon Kenntnis nehmen. Und alles andere wird ausgeblendet. Es ist nicht, dass das nicht wichtig wäre, aber er erzählt eben diese Geschichte. Und so sehen wir, dass sich das Evangelium eben von Jerusalem jetzt in diese Megacity Antiochia ausbreitet und dann gibt es die konzentrischen Kreise. Zuerst Lykonien, Lystra, Tarsus, diese ganze Region, Zypern, also Kleinasien, und dann geht es in die Provinz Asien und dann geht es rüber Mazedonien, Griechenland und am Schluss bis nach Rom. Das ist der Weg des Evangeliums, das nachher das macht. Und ich denke mir immer wieder, wir bräuchten mehr solcher Barnabas-Typen in unseren Gemeinden. Menschen, die reife Christen an den richtigen Platz holen und ihnen die Möglichkeit geben, ihre Berufung und Begabung zu leben. Dwight Moody soll gesagt haben, es ist besser, 10 Menschen in den Dienst zu stellen, als den Dienst von 10 Menschen zu tun. Wie wahr, wie wahr. Die Gemeinde in Antiochia sieht sich jetzt aber nicht als unabhängiger Organismus. Und das ist ganz interessant. Ihnen ist bewusst, dass sie eine Gemeinschaft bilden auch mit denen aus Jerusalem. Und hier beginnt irgendwie so ein Verständnis von weltweiter Gemeinde, von Leib Christi. Denn als sie hören, dass die Jerusalemer Geschwister Hilfe brauchen, organisieren sie Hilfe. Hilfe für Jerusalem. Und das lesen wir in Kapitel 11 der Apostelgeschichte, die Verse 27 bis 30. In jener Zeit kam auch ein Prophet, kamen auch einige Propheten aus Jerusalem nach Antiochia. Einer von ihnen, ein Mann mit Namen Agabus, stand in einer der Versammlungen auf und weissagte, getrieben vom Heiligen Geist, dass eine große Hungersnot über das ganze römische Reich hereinbrechen würde. Diese Prophezeiung erfüllte sich in der Regierungszeit des Claudius. In Antiochia beschlossen sie deshalb, die Gläubigen in Judäa zu unterstützen. Jeder sollte geben, so viel er konnte. Und das taten sie dann auch und vertrauten das gesamte gesammelte Geld Barnabas und Saulus an, die es den Ältesten der Jerusalemer Gemeinde überbringen sollten. Tja, 2 zuverlässige Schalichim werden mit der Hilfe von Antiochia zurück nach Jerusalem gesandt und das sind Barnabas und Paulus. Und die Klammer wird gesetzt in Kapitel 12, Vers 25. Da steht, als Barnabas und Saulus ihren Auftrag in Jerusalem erfüllt hatten, kehrten sie nach Antiochia zurück und nahmen Johannes Markus mit. Der Johannes Markus, den wissen wir schon, der ist ja verwandt mit dem Barnabas. Dazwischen, zwischen Kapitel 11 und 12, Vers 25, ist nochmal ein kurzer Blick auf Petrus. Der sitzt wieder mal im Knast und die Gemeinde trifft sich unterdessen im Haus der Maria, der Mutter des Johannes Markus. Und wir kennen die Story, die beten für Petrus, dass er befreit wird. Und der Petrus, der ist ziemlich stark bewacht, weil er so einen Ruf eines Houdini hat. Und immer, wenn man den ins Gefängnis steckt, ist er am nächsten Morgen irgendwie nicht mehr da. Und das passiert ja auch. Und als er dann an die Tür anklopft, geht eine Magd an die Tür, sieht den Petrus, lässt ihn aber nicht herein, sondern rennt zurück zu denen, die beten und sagen, der Petrus steht vor der Tür. Und alle sagen, ja klar, du spinnst ein bisschen, gell? Und der Petrus klopft noch immer draußen, weil er nicht reinkommt. Also eine recht schräge Story, aber die lassen wir jetzt aus, weil wir sind noch in Antiochia. Das war bis jetzt Vorbereitung. Das Evangelium ging von Jerusalem nach Judäa und dann nach Samaria. Und dann lesen wir von den ersten Heiden, den Cornelius, aber auch der Kämmerer von Äthiopien. Und dann kommt es über Zypern nach Antiochia. Und jetzt in Kapitel 13, die ersten paar Verse, da lesen wir Folgendes. Zu den Propheten und Lehrern der Gemeinde im syrischen Antiochia gehörten Barnabas, Simeon genannt der Schwarze, Lucius aus Kyrene, Manaen, der seine Kindheit mit König Herodes Antipas verbracht hatte, und Saulus. Also da werden einige aufgezählt. Das ist schon sehr interessant, wie Multikulti das ist. Barnabas kommt ursprünglich aus Zypern. Simeon genannt der Schwarze, in manchen Übersetzungen steht auch Simeon, der genannt der Niger, der er kam aus Schwarzafrika irgendwo, offensichtlich. Lucius aus Kyrene. Kyrene liegt in Karthago, also im heutigen Libyen. Und dann Manaen, wir kennen eher den Namen Menachem, das ist ein hebräischer Name. Menachem Begin war einer der Staatspräsidenten in Israel. Also der Manaen ist ein Jude, der aber mit Herodes Antipas aufwuchs. Und da wissen wir nicht genau, ob er in Rom aufwuchs. Und der Saulus aus Tarsus, aus der heutigen Türkei, der zeitweise in Jerusalem aufgewachsen ist. Eine total multikultige Gemeinde. Hier wird es nochmal ganz deutlich. Diese Liste mit Männern, die Lukas hier aufzählt, in der Liste ist Paulus der Letzte, doch er wird bald der Erste sein. Gell? Und diese Männer dienen der Gemeinde als Propheten und Lehrer. Propheten halfen, die Grundlage in der Gemeinde zu legen. Und in dieser Gemeinde tun sie das, indem sie das Wort Gottes verkündigen. Das sehen wir in Epheser 2,20. Oder 1. Korinther 14, die Verse 29 bis 32. Der Prophet ist einer, der hervorsagt, was Gott verkündet hat und in seinem Wort schon gegeben hat. Und er ist viel weniger ein Vorhersager, also einer, der die Zukunft ansagt. Das kann auch ab und zu vorkommen, aber er ist ein Hervorsager, viel mehr als ein Vorhersager. Und dann steht da, sie dienten eines Tages, während diese Männer einen Gottesdienst hielten und fasteten, oder eines Tages, während diese Männer Gott dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, ihr sollt Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe freistellen, für die ich sie ausersehen habe. Da fasteten und beteten sie und legten ihnen die Hände auf und sandten sie aus. Und da haben wir es nochmal, dieses Aussenden, Hände auflegen, sie sind die berufenen Schalichim, die jetzt in alle Welt hinausgehen sollen. Übrigens, das griechische Wort für dienen ist leiturgeio, also sie sind die Liturgen, das sind die Diener, die dienen, sodass das Gott zu Wort kommen kann, dass das Gespräch mit Gott stattfinden kann, sind die selbstlosen Diener. Und in dieser Zeit, während die das tun, spricht der Heilige Geist zur Gemeinde und bestimmt, dass nun der Zeitpunkt gekommen ist, dass die Berufung des Barnabas und Saulus umgesetzt werden soll. Und Mission ist also ganz klar die Aktivität und der Dienst des Heiligen Geistes. Und wenn wir Vers 4 noch dazu lesen, dann wird es noch deutlicher. Saulus und Barnabas wurden vom Heiligen Geist ausgesandt. Sie gingen hinunter zum Seehafen Seleucia und segelten von dort zur Insel Zypern. Spannend für mich ist, dass die Gemeinde diese beiden Koryphäen ziehen lässt. Ich muss mir das mal vorstellen. Die, die irgendwie von Anfang an so stark mit drin waren und die Gemeinde geführt, gelehrt, aufgebaut haben, tja, die lässt man ziehen. Was für ein Mut auch von der Gemeinde, die das so tut. Und die beiden einfach gehen lässt. Und die Gemeinde bestätigt die Sendung, die Berufung, indem sie sie aussendet und ihnen die Hände auflegt. Obwohl die beiden wahrscheinlich ein Riesenloch hinterlassen würden in der Gemeinde. Aber Mission ist der Dienst des Heiligen Geistes, der durch die lokale Gemeinde wirkt, Personen beruft und ausrüstet, damit sie rausgehen und dienen. Tja, bis jetzt war Jerusalem das Zentrum aller Aktivitäten, aller Dienste. Petrus war so der Schlüsselapostel. Und nun sehen wir, wie der Fokus wechselt auf Antiochia. Und nach und nach wird Paulus der neue Leiter. Das ist auch interessant, am Anfang steht immer noch Barnabas und Paulus. Und irgendwann wechselt es nachher. Dann wird Paulus zuerst genannt. Und innerhalb kürzester Zeit kommt jetzt das Evangelium vom ländlichen Galiläa in die Städte und von dort aus in alle Ecken des römischen Imperiums. Und die Städte werden so ein bisschen zu den Dreh- und Angelpunkten der Mission. Und dem möchten wir das nächste Mal ein bisschen nachgehen, wie das so ist, wieso gingen sie an diese Orte, was waren die Entscheidungspunkte, wie war das Verkehrsnetz, wo hat das Evangelium denn Station gemacht und wie haben sie das gesehen, die ersten Missionare. Es gab ja keine Vorbilder für das, was jetzt geschehen sollte. Und dem wollen wir einfach das nächste Mal ein bisschen nachgehen. Und jetzt möchte ich einfach nur mit uns beten und euch dann eine gute Nacht und ein gutes Nachhausekommen wünschen. Herr Jesus, danke für diesen Bericht von den Christen in Antiochia. Danke, dass du diese Gemeinde so gebraucht hast. Und danke, dass wir an ihnen sehen, wie sehr, dass sie anders gelebt haben, wie sehr, dass sie deine Jünger geworden sind, dir ähnlich wurden. Und das erbitten wir auch für uns, dass wir als diejenigen erkannt werden, die zu dir gehören. Und dass das anziehend wirkt, so wie es in Antiochia war. Dass die Menschen gemerkt haben, da finden wir Heimat, Zugehörigkeit, Hoffnung und Leben, weil das von dir kommt. Und dass du vermittelst durch deine Boten, deine Schalichim. Danke, Herr, dass wir auch solche Boten und Gesandten sein dürfen. Und so danken wir dir, dass du mit uns jetzt heute noch nach Hause kommst, eine gute Nacht uns schenkst und einen tollen Rest der Woche. Danke für deinen Segen. Amen.